wie zwei berühmte Männer zu sagen pflegen, Keschrau, wo erreiche ich dich?
Ja, Patrick, du erreichst mich weiterhin im asiatischen Raum auf Recherche. Das letzte Mal, nächste Woche bin ich dann wieder im Studio und ich habe heute, muss ich ehrlich sagen, einen mittelmäßigen Tag gehabt. Guten Reporting-Tag, aber ich habe irgendwie so einen verstimmten Magen. Ich habe jetzt einfach ein paar Stunden geschlafen und bin gerade aufgewacht. Und weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo vorne und hinten
ist. Dafür siehst du gut, sehr wach und gut aus, muss man sagen.
Ja, ich habe mir einmal durch die Haare geruppelt und die Kameraqualität auf SD runtergeschraubt. Deswegen sehe ich gut aus.
Der alte Trick.
Und Patrick, du hast ja mir immer eingebläut, dass nur die Harten in den Garten kommen.
Absolut.
Und deswegen bin ich jetzt hier. Und ich freue mich auf unsere heutige Aufzeichnung. Man kann inzwischen schon sagen, wenige Tage vor der Bundestagswahl. Es sind 2 Wochen, aber es ist wenige Tage. Es ist nicht mehr lange hin.
Und wenn diese Ausgabe erscheint, diese neue Folge Neues, dann wird es Valentinstag sein. Der Tag der Blumenverkäufer. Der Tag der kommerziellen Liebe. Und deshalb geht es in dieser Folge auch um Liebe und Geld.
Das war ein sehr guter Übergang, Patrick. Ich habe gezweifelt, wo du hin willst, aber es funktioniert tatsächlich, weil es geht ein wenig um gekaufte Liebe.
So ist es. Und wir beginnen mit einem Ereignis, das sich am vergangenen Wochenende abgespielt hat.
Good morning, Patriots of Europe.
Eine große Bühne, Lichtshow. Gerd Wilders tritt ans Pult. Kickel spricht Marine Le Pen, Viktor Orban. Eine Konferenz von der letzten Woche mit vielen Regierungschefs oder Leute, die es später mal sein wollen. Was hat die mit gekaufter Liebe zu tun, Keschrau?
Naja, erstmal hat das gerade ein bisschen geklungen wie so ein Horrorkabinett aus Rechtspopulismus. Also wen haben wir da gerade gehört? Also wer das auseinanderklamüsern kann, der bekommt irgendeinen Preis von uns. Ich glaube, ich habe Marie Le Pen gehört, ich habe Gerd Wilders gehört, schon lange nicht mehr irgendwo gesehen, aber der war auch auf der Bühne. Kickel haben wir natürlich gehört, das ist ja unverkannt. Und wer war noch da? Ich glaube, irgend noch eine große,
Viktor
große wichtige
Orban
Figur.
War auf jeden Fall
Viktor auch, Orban war da. Genau, also alles so ein bisschen so Anführer rechtsextremer Parteien in ganz Europa, die gemeinsam die drittgrößte Fraktion im EU-Parlament bilden, die Patrioten für Europa.
Genau, und die haben sich getroffen am Wochenende in Madrid unter dem Motto, pass auf, Make Europe Great Again, statt Mager,
nein,
Mega.
Wow, da haben sie sich aber was ausgedacht. Das muss ein sehr, sehr kompliziertes Gespräch gewesen sein.
Auch alles andere wirkt ein bisschen Trump-mäßig. Es geht natürlich gegen Wokeness, gegen jede Immigration, gegen Globalisten. Und auch sein Name, auch wenn er nicht da ist, den hört man ziemlich oft, nämlich Donald Trump. Der, so sagen sie das die ganze Zeit, hat für sie alles verändert. Weil vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, da waren sie noch aussätzige Außenseiter, so sagen sie das. Aber jetzt, wo Donald Trump Präsident ist, da ändert sich auch für sie in Europa alles, jetzt sind sie da, wo alles passiert, mitten in der Aktion. Und es gibt noch einen zweiten Namen, der ziemlich häufig fällt, nämlich etwas überraschender als Donald Trump, Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn. Und das, obwohl Ungarn ja ein ziemlich kleines Land eigentlich ist.
Ja, Ungarn ist ein kleines Land, aber eben mit großer Wirkung. Du hast es gesagt, Donald Trump hat sich immer wieder auf Viktor Orban bezogen, den Ministerpräsidenten Ungarns, und ihn ein Vorbild genannt. Und einer der Spin-Doktoren hinter Trump hat mal gesagt, Orban ist Trump, aber eben vor Trump. Also der hat das quasi vorgebaut, was wir jetzt gerade bei Trump sehen. Und beide, also Orban und Trump, beziehungsweise sein Umfeld, versuchen jetzt ihr Modell zu exportieren, eben auch nach Deutschland. Deswegen sprechen wir heute darüber. Mit Geld, Veranstaltungen und Lobbying. Und wir wollen uns heute eben mit dieser einen wichtigen Frage auseinandersetzen, nämlich kommt MAGA in Form von Mega nach Deutschland? Ich bin Keschrau Beros.
Ich bin Patrick Stegemann und ihr hört Neues.
Los geht's.
Neues. Also Keschrau, es gibt noch etwas, was heute besonders ist. Nicht nur, dass du kurz davor bist, dich ständig zu übergeben, sondern wir haben eine technische Neuerung hier bei uns im Studio, zumindest für jene, die den Videopodcast sehen, nämlich den Nummernblock, der
besteht,
immer den
besteht
gleichen...
Besteht die technische Neuerung daraus, dass du einfach mal den falschen Knopf drückst?
Ganz genau. Nee, pass auf. Nee, wirklich, es ist eine echte Neuerung. Guck hier, wir haben hier eine Kamera und die zeigt uns Programme. Für die, die es nicht sehen, werden wir aber natürlich auch mal gleich sagen, was man da sieht. Aber wenn man es sieht, dann sieht man, wir haben hier eine ganze Menge Papier auf unserem Schreibtisch. Das alles sind Dokumente, die wir von einer Konferenz haben, beziehungsweise unser Reporter Peter Kreisler, der hat uns mitgebracht. Der war nämlich im vergangenen Herbst, noch bevor Donald Trump wiedergewählt wurde, aber seine Wiederwahl schon sehr, sehr wahrscheinlich war, bei der verschiedenen Konferenzen, die hier in Berlin stattgefunden haben und die sich eigentlich alle um das gleiche Thema drehten, nämlich, wie sieht eigentlich konservative Politik in diesen Zeiten aus? Und finanziert waren all diese Veranstaltungen, interessanterweise, von ungarischen Stiftungen unter anderem. Und da fragt man sich ja, warum Ungarn, warum in Berlin, wo haben die Stiftungen das Geld her, was wollen die hier? Mhm. Und all das werden wir versuchen, in den nächsten Minuten zu verstehen.
Genau, und deswegen, damit wir das eben besser verstehen, was das mit Ungarn da auf sich hat, sollten wir erstmal, glaube ich, ein bisschen Kontext geben. Patrick, du hast da ein bisschen was zu erzählen, denn du warst vor 2 Jahren auf der CPAC.
Genau, die CPAC ist die, da haben wir ein Bild für die, die wollen. Die CPAC ist die Conservative Political Action Conference, eigentlich die Konferenz der Republikanischen Partei aus den USA. Die hat immer in den USA stattgefunden und vor ein paar Jahren haben sie sich gedacht, oh, jetzt gehen wir auch mal nach Ungarn, weil Ungarn ist so ein tolles Land und so vorbildlich, wie man rechte Politik macht. Das Ganze stand unter dem Motto No Woke Zone oder No Country for Woke Men. Das zeigt hier das Bild, da sieht man die Umrisse Ungarns, die Nationalfarben und da steht groß drauf No Country for Woke Men. Ein Bild, das wir dort auf der Konferenz gemacht haben. Peter Kreisler und ich waren da. Und es ist im Grunde das größte internationale Treffen von Rechtspopulisten. Alle wichtigen Player waren da. Das ganze MAGA-Movement, Trump war damals nicht wieder Präsident. Es war auch noch nicht klar, dass er Präsident werden würde. Im Jahr zuvor hatte er aber schon eine Grußbotschaft gegeben. Viktor Orban hat dort eine Rede gehalten. Viele FPÖler waren da. Leute von Marine Le Pen. Also ein bisschen die internationale Variante von dem, was am Wochenende als Mega in Madrid stattgefunden hat, könnte man sagen. Und auch die AfD war mit ein paar Leuten am Start, beziehungsweise das ganze Parteiumfeld, Parteizeitungen, Vereine, Stiftungen, die der AfD nahestehen. Die alle sind dort zusammengekommen, um sozusagen ihren Kulturkrieg gegen die Wokeness, sich gegenseitig darin zu bestärken. Und Viktor Orban hat am Anfang eine Rede gehalten auf Ungarisch, was ja eine sehr orchideenmäßige Sprache ist. Und man versteht trotzdem, was er meint.
Good morning to everybody.
Die Schlagworte auf Englisch, die Orban in seiner auf Ungarisch gehaltenen Rede benutzt, sind alte Bekannte.
Ugyanez a célja a Vogue-mozgalomnak és a gender-propagandának is. A Vogue-mozgalom...
In den 15 Minuten fällt 5-mal Gender, Gender, Vogue, Vogue. Wir haben schon mal in einer Folge Neues darüber berichtet, das verlinken wir euch in den Shownotes. Und man merkt in dieser Rede, darum geht's Orban, Gender, Vogue, das ist, was diese ganz unterschiedlichen Politikerinnen und Politiker alle irgendwie verbindet.
Na, das ist ja so ein Schlachtruf geworden, dieses Vogue, deswegen klingt das in jeder Sprache, erkennt man das sofort in jeder Sprache, das ist ja quasi einfach übergegangen in den Sprachgebrauch.
Zugleich, wir haben versucht, Leute da vor Ort zu fragen, was heißt das eigentlich? Ne? Was heißt denn eigentlich Vogue oder Anti-Vogue? So richtig weiß es dann auch immer keiner. Das heißt, wie das so ist mit Schlagworten. Ne? Die verselbstständigen sich so und dann weiß man am Ende aber auch nicht so richtig, was das alles soll. Auf dieser Konferenz ist alles Mögliche. Wir haben uns dort damals, wir wurden nicht akkreditiert. Wir mussten uns sozusagen da reinschleichen. Über Umwege sind wir aber dorthin gekommen, wurden später von der Konferenz geworfen und dort wurden auf offener Bühne zum Beispiel Presseartikel zerrissen von Leuten, die da waren. Aber es wurde auch sowas gesagt zum Beispiel.
When another white boy or white girl dies at the hand of an immigrant, we might shake our head, we might let out a sigh, We might even get angry for a minute or two, and then we go on with our lives. We offer the family thoughts and prayers, but nothing ever changes. Everyone who has eyes can see it. The native, white, Christian European population is being replaced at an ever-accelerating rate.
Keschrau, dein Englisch ist besser. Das musst du mal für uns kurz zusammenfassend übersetzen.
Wenn ein anderer weißer Junge oder noch ein weißes Mädchen auf der Straße von einem Immigranten getötet wird, mögen wir unsere Köpfe schütteln, wir möchten Thoughts and Prayer rausgeben. Das passiert ja ganz oft in den USA, wenn es Waffengewalt gibt, aber nichts verändert sich. Und dann kommt der entscheidende Satz: Die weiße, einheimische, christlich-europäische Population wird ersetzt in einer immer steigenden Rate.
Das gibt so ein bisschen wieder der Sound. Es geht also gegen die Medien, gegen Vogue-Ideologie, gegen Gender. Und irgendwie wird so eine globale Allianz heraufbeschworen, die reicht von Trumps MAGA-Movement über Viktor Orban bis hin eben zur FPÖ und zur AfD. Und interessant ist ja, warum findet das Ganze eigentlich in Budapest statt? Das hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm, außer dass Viktor Orban da natürlich regiert. Mitveranstaltet oder ganz wesentlich in diesem Netzwerk sind zwei Vereine, die wichtig werden noch. Und ich zeige die mal hier in diesem, ich werde das erste Mal, Kaschon, pass auf, diese Kamera benutzen. Sinnvoll.
Amazing.
Amazing, ha? Es gibt zwei Institute, nämlich das Danube-Institut und das MCC, zwei ungarische Organisationen. Die haben damals die CPAC mit organisiert oder waren dort anwesend. Und das MCC ist wichtig, sich das vielleicht zu merken, wird finanziert durch im Grunde russisches Öl. Das ist eine ungarische Stiftung, sehr verbunden mit dem ungarischen Staat und mit Orban. Und die Gewinne aus dem Import aus russischem Öl fließen, einen Anteil davon, direkt an diese Stiftung. Und die lobbyiert quasi für Orban überall in Europa und veranstaltet auch mit diese CPAC zum Beispiel. Dann gibt es eine zweite Stiftung, das Danube-Institut. Auch die direkt aus Budapest, aus Ungarn, direkt verbunden mit Orban und den Seinen. Und auch deren Ding ist eigentlich, Politik zu machen, Propaganda zu machen für Orban und das im Grunde überall in Europa.
Ja, und wenn wir uns Ungarn anschauen, dann sehen wir, dass sich da seit 2010 das Land, und das ist entscheidend, schleichend verändert hat. Heute ist die freie Presse in Ungarn quasi abgeschafft. Das ist nicht von einem Tag auf den nächsten passiert, sondern sehr, sehr langsam. Es ist nicht verboten, seine Meinung zu sagen in Ungarn, nur es ist eben fast unmöglich, sich frei zu äußern, weil der Druck der kontrollierten Medien oder auf die kontrollierten Medien zu groß ist. Es ist auch nicht verboten, ein eigenes Medium zu gründen. Also wir können auch eine neue Zeitung dort gründen. Nur finden Zeitungen keine Druckerei. Also es ist schwierig, das zu produzieren. Bekommen Fernsehsender keine Sendelizenz. Also du kannst Fernsehcontent produzieren, aber senden kannst du es nicht. Und Online-Medien bekommen keine Anzeigen, weil fast alle Unternehmen auch von Staatsaufträgen abhängen. Es gibt Medien, aber die sind eben nicht frei. Und das gilt nicht nur für Medien. Es gibt in Ungarn auch Universitäten und wichtigsten Universitäten Ungarns. Aber die wichtigste unabhängige Universität Ungarns wurde vertrieben und befindet sich im Wiener Exil. Es gibt immer noch Gerichte in Ungarn, aber wenn man genau hinschaut, sind die mit Orban-Anhängern besetzt. Da weiß man natürlich von vornherein, wie da entschieden wird. Es herrscht in Ungarn also so ein Gefühl von, es ist eigentlich alles in Ordnung, weil alles läuft ja. Wenn man aber dann genauer hinschaut, ist das eben nicht so. Orban selbst bringt das eigentlich ganz gut auf den Punkt. Er nennt sein autokratisch geführtes Land eine illiberale Demokratie.
Und dieses Ungarn, und das ist eigentlich das Überraschende, ist zu so etwas geworden, was uns ein Politikwissenschaftler damals, als wir in Budapest waren, genannt hat, ein Disneyland für Rechte. Häufig ist es so, Orban schaut sich in den USA was ab, diese ganze Vogue, Anti-Vogue-Ideologie beispielsweise, importiert das, setzt das um, weil er eben die Macht hat, eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und in den USA wird auf Ungarn gezeigt und gesagt, ah, guck mal, der macht das ja, der macht die Grenzen zu oder der verbietet LGBTQI-Inhalte im Unterricht. Und so gibt es so ein Back and Forth, Copy and Paste-Politik quasi zwischen Ungarn und den USA, also zwischen einem Land, Ungarn, das 10 Millionen Einwohner hat, und den großen, mächtigen USA. Und irgendwann haben die Europäer gesagt, oh, der Orban mit seiner Russlandnähe, mit seiner bezeugten großen Nähe auch zu Putin, mit seinen autokratischen Tendenzen, in einem Land, in dem es kaum noch freie Presse gibt, 85% der Presse ist vom Staat quasi kontrolliert, das geht uns zu weit. Viktor Orban ist nicht mehr Teil der konservativen Fraktion. Der war vorher in der Fraktion im Europaparlament gemeinsam mit der CDU. Aber die Europäische Volkspartei, zu der die CDU gehört, hat irgendwann gesagt, nee, Viktor Orban und seine Fidesz, die sind jetzt raus, sind nicht mehr Teil unserer großen Parteienfamilie. Und Viktor Orban hat sich dann jetzt letztes Wochenende gedacht, oder schon davor, er gründet jetzt eine neue Partei, nämlich The Patriots, mit dem großartigen Slogan Make Europe Great Again. Mega.
Okay, Patrick, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz über diese Veranstaltung reden, über diese Mega-Veranstaltung. Das ist so eine Art, das haben wir ja auch schon in unserer Recherche letztes Mal bei Neuss auch schon gesagt, das ist so eine Art, auch das wieder eine Art Disneyland, Disneyland für Rechte. Ich finde es ja schon sehr witzig, dass man aus aller Welt zusammenkommt, um dann Globalisten zu kritisieren. Das ist schon mal erstmal das erste witzige Bild, wie die sich da auf diesem Gruppenbild aus aller Welt versammelt haben. Wie ist das denn passiert? Und natürlich halt auch, wie die Leute da zusammenkommen und in diesem Disneyland irgendwie so eine Art oder diesen Ort so eine Art Markt für Rechtspopulismus machen, so einen Ideentausch irgendwie.
Einen Ideentausch und ja vor allem so einen Selbstbestätigungsveranstaltung, wo sie alle so gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, ja, die anderen sind wirklich gemein zu dir, aber wir stehen ja jetzt zusammen. So war zumindest auch das Gefühl bei der CPAC und so war das auch am Wochenende in Madrid bei der Mega. Ich finde die Unkreativität auch wirklich himmelschreiend. Also statt Mager einfach das Mega zu nennen, ist schon mega einfach, finde ich.
Das ist schon mega einfach. Und es ist natürlich eine einfache Anbiederung natürlich auch. Also die wollen ja auch untereinander befreundet sein. Und diese wörtliche Nähe zum Mager-Movement ist ja auch nicht zufällig. Man versucht ja schon da Dinge zu kopieren und nachzuahmen. Dinge, die offenbar so erfolgreich waren. Ich glaube, das ist das Entscheidende aus den USA, was jetzt quasi dieses Mega-Movement in Anführungszeichen mitnimmt. So erfolgreich waren, dass Donald Trump nicht einfach nur über Tricksereien irgendwie Präsident geworden ist, sondern er tatsächlich eine Mehrheit der Bevölkerung auf seine Seite gewinnen konnte. Er hat also nicht nur diese Electoral College gewonnen, sondern auch die Mehrheit der Population. Und es gibt denen natürlich wahnsinnige Kraft.
Interessant daran ist ja, dass dieser große Trump mit seinem Mega-Mager-Movement, was ja eine Riesenbewegung ist, alleine von der Anzahl der Menschen her und von der politischen Durchschlagskraft, dass die ja nicht nur inspirierend sind für Rechte hier in Europa, sondern dass die sich sozusagen ihre Inspiration wiederum in Ungarn abgeholt haben. Ich glaube, das haben wenige auf dem Schirm und wie aktiv auch Ungarn versucht, diese Rolle zu spielen und sehr, sehr viel Geld dafür investiert. Es ist ein kleines Land, aber das eben unter anderem die Milliarden aus dem russischen Öl, die es immer noch verdient, auch darin investiert, sozusagen Lobbying für die eigenen Interessen und für die eigene rechte Politik zu machen. Und was ich auch bei diesem Mega-Movement am Wochenende so dachte, ist, interessant, was für ein Brustlöser, sagt man in der Fußballersprache, glaube ich, Fußballerinnensprache auch, dieser Trump-Sieg war. Also dieses, da gewinnt jemand und plötzlich sind wir oben auf, ist die radikale Rechte oben auf und fühlt sich von allen Fesseln befreit und spielt, um nochmal so einen Fußballersatz zu sagen, ganz befreit auf und sagt so, ja, jetzt ist unsere Zeit. Und das war an diesem Wochenende, glaube ich, sehr, sehr spürbar in allem, was ich darüber gelesen und gesehen habe. Und die Frage ist ja ein bisschen, wen wollen die hier eigentlich in Deutschland erreichen? Also wie gesagt, vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren im Mai 2023 auf der CPAC waren einige AfDler, einige FPÖler. Die AfD war jetzt am Wochenende in Madrid nicht dabei. Die wollten nämlich nicht dabei sein, weil unter anderem zeitlich, als die Patriots sich gegründet haben, da haben die gesagt, die AfD ist uns zu radikal. Die wollen, das, also das ist der äußerste rechte Rand Europas mit Marine Le Pen, Gerd Wilders und solchen Gestalten, Salvini aus Italien. Also wirklich keine Kinder von Traurigkeit, kann man mal sagen. Aber die AfD war ihnen zu radikal. Das war auch kurz nach den Erkenntnissen, wenn ich recht liege, aus den Recherchen unserer Freunde von Korrektiv. Damals zu den sogenannten Remigrationsplänen. Und ja, da haben die gesagt, gut, die AfD ist nicht unser Partner, zumindest nicht offiziell, sind nicht Teil der Fraktion. Und jetzt passiert etwas anderes, gerade in dieser Zeit nämlich, dass sich diese Leute, die sich da in Madrid treffen und vor allem aber die Ungarn, die das MCC, das Institut und das Danube-Institut, die sozusagen sehr verbandelt sind mit Orbán und der Regierung und sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben, dass sie nach Deutschland kommen und hier für ihre Politik lobbyieren. Und zwar nicht bei der AfD, sondern bei der CDU.
Und deswegen sollten wir jetzt, glaube ich, so langsam zu nochmal zu deinem spektakulären Papierstapel kommen.
Dabei. Ich freue mich drauf.
Patrick, das ist ja das, was dir Peter Kreisler, unser Reporter, mit dem wir auch viel zusammenarbeiten, mitgebracht hat. Und die sind vor allem von zwei Veranstaltungen aus dem vergangenen Herbst. Vielleicht kannst du uns da kurz mitnehmen. Was sehen wir da?
Also es gibt dieses Programm für die Veranstaltung da im Oktober. So sieht das aus, Transatlantic Partnership in a New Era. Das kann man relativ leicht übersetzen. Es geht um transatlantische Partnerschaft. Häufig geht es ja dann so um NATO, Handel, Kulturaustausch, solche Sachen. Wenn man sich aber das Programm anguckt, geht es darum eigentlich fast gar nicht. Es geht natürlich um Migration, es geht um Gender-Debatten, um Vogue, um all diese Dinge und eigentlich gar nicht das, was man sonst so als transatlantisch vielleicht bezeichnet. Und hinten im Programm kann man hier sehen, sind aufgezählt die 12 Säulen des Konservatismus oder der konservativen Politik. Und auch da geht es ganz wesentlich um Migration, um Kulturkampf und um irgendwie anti-woke Politik und Free Speech. Also gar nicht so viel darum, was Konservative sonst so beschäftigt. Es sind ein bisschen die Talking Points, die ich schon von der CPAC kenne, ehrlicherweise. Als ich sozusagen die komplette extreme Rechte Europas in Budapest getroffen hat, jetzt also in Deutschland. Und mit dabei ist aber diesmal nicht die AfD, sondern einige Akteure von der CDU. Die sind auch hier genannt in diesem Magazin. Sind nämlich die Köpfe, ganz viele Ungarn aus den genannten Stiftungen. Aber hier ganz am ist zum Beispiel der Vorsitzende, auf den werden wir noch zu sprechen kommen, Lukas Hohnemann, Chef der Studentenunion, könnte man sagen. Also der Union für Studis halt. Und hier ganz am Ende finden wir einen Mann, der heißt Thomas Silberhorn und der ist Mitglied des Deutschen Bundestages für die CSU und er ist nicht der Einzige aus der Union, der da in diesen Tagen auf dieser Konferenz ist. Ist ja auch erstmal nicht verboten, aber man fragt sich natürlich, was will Orbán eigentlich von der CDU, wo er doch nicht mal mehr mit denen in der Fraktion ist und sich jetzt mit mega, mega abhängt.
Also nach Aschaffenburg beispielsweise hat ja Friedrich Merz sehr laut geäußert, er mag Migrationsabweisungen direkt an den Außengrenzen beispielsweise. Das ist auch etwas, was Orbán immer gefordert hat und wo er sich geärgert hat, dass Merkel das eben nicht wollte. Und auch seitdem Donald Trump in den USA die Präsidentschaft gewonnen hat, hat Orbán eben an Gewicht und Bedeutung gewonnen.
Macht ja auch Sinn, weil wir haben ja vorhin gesagt, Orbán war Trump, bevor es Trump gab. Und was liebt Trump am meisten? Sich selbst. Also liebt er bei anderen Menschen natürlich Leute, die ihm ähnlich sind. Und wenn Viktor Orbán sowas wie der Trump vor Trump ist, dann ist ja auch irgendwie klar, dass der echte Trump den Orbán-Trump irgendwie nah ist.
Na klar, also Donald Trump mag ja auch starke Männer, die mit der Faust auf den Tisch hauen. Und Viktor Orbán ist genau so einer. Und deswegen mag er ihn, weil er wahrscheinlich auch sich selbst ein bisschen darin sieht und diese Rolle auch selber auch einnehmen möchte. Darüber reden wir ja gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Orbán will also den Kontakt zur CDU, CSU vor allem wegen der Wirtschaft nicht abbrechen, weil er vermutet, das vermuten ja auch viele hier in Deutschland auch, dass die CDU die nächste Bundesregierung stellen wird und mit Friedrich Merz den nächsten Bundeskanzler. Und deswegen wird die CDU jetzt umworben. Und vielleicht kann man ja jetzt noch über andere Themen quasi mit der CDU sprechen, die man in Europa durchsetzen möchte.
Es gibt also Kräfte in Ungarn, in den USA, aber auch in ganz Europa, die irgendwie versuchen wollen, die CDU in diese populistische rechte Richtung mehr zu ziehen. Und sie haben Verbündete, offensichtlich auch in der Partei. Und es gibt ein ganzes Netzwerk, das irgendwie versucht zu lobbyieren für diese, man könnte sagen, ungarische oder auch Orban-Trump-Sache. Und die schauen wir uns ein bisschen genauer an. Die gibt es nämlich, die auch ganz offen, in diesem Magazin. Ich zeige sie dir in unserem Programmheft. Nämlich gibt es dort das MCC. Das ist die Stiftung aus Ungarn, die mit russischem Öl finanziert wird vor allem. Es gibt das Danube-Institut, das direkt quasi Viktor Orban untersteht über einen Umweg. Und als dritter Organisator ist da eine Körperschaft aufgezählt. Die heißt The Republic und die hat ein ganz schönes Logo, nämlich einen schönen... Kescher, du bist doch hier der Ornithologe. Ist das ein Weißkopfadler?
Ich sehe da ganz klar einen Weißkopfadler.
Also es ist ein Vogel. So viel ist sicher, ist das Logo. The Republic, das ist eine Kampagnenagentur, die von sich selbst sagt, dass sie mit Rechtsallianzen weltweit erschaffen möchte, um dem politischen Linkstrift in Deutschland zu entgegnen. Und die gibt es noch gar nicht so lange, ist auch von zwei jungen Männern gegründet. Einer von ihnen ist Armin Petschner-Multari, der war CSU-Mitglied und manche kennen ihn vielleicht, weil er mal im CSU-YouTube-Account auftauchte. Aber das ist was für Liebhaber der politischen Kommunikation, könnte man sagen. Gut vernetzt, CSU-Mitglieder, gut vernetzt in der CDU und diese Organisation direkt sozusagen Fleisch vom Fleische aus der CDU. Die versucht jetzt, die Kräfte in der Partei zu stärken, die irgendwie mit Orban zusammenarbeiten wollen, mit diesem Regime zusammenarbeiten wollen, die das nicht so schlimm finden, dass es da nicht so richtig freie Presse gibt und nicht so richtig freie Gerichte, die insgesamt sozusagen so ein illiberales Demokratiemodell vielleicht promoten. Und so war es dann auch auf dieser Konferenz. Es gab ein Panel, auch das kann ich dir hier mal in der Ankündigung zeigen. Das hat stattgefunden nachmittags um 4. Ziemlich nichtssagend heißt das Panel 3. Soziale und akademische Politik. Und gesprochen hat dort allerdings eine Person, die sehr wichtig ist für dieses Netzwerk, nämlich Professor Dr. Frank Fürdi. Der ist ein ziemlich wichtiger Typ im MCC und der hat dort Folgendes gesagt.
I'm very jealous of Americans. They got a First Amendment, which I think is a really important contribution. But I go so far, if you take the example of Germany, where I believe I could be wrong, that Holocaust denial is a crime.
Yes.
Right?
Since 1994.
Yeah, well, whatever it is, I think it's a mistake.
Also der Chef des MCCs in Brüssel, die diese Veranstaltung mitorganisiert haben, sagt, er ist neidisch auf die USA, weil da gibt es absolute freie Sprache, da darf man auch den Holocaust leugnen. Er sagt dann, der Holocaust ist was ganz Schlimmes, darum geht es ihm nicht, aber es zu leugnen, auch etwas Dummes zu sagen, ist eben Free Speech. Das ist ein Argument, das hört man gerade in den USA häufig, gibt es einfach Unterschiede auch in der Wahrnehmung, was freie Rede anbelangt. Aber interessant ist eigentlich das Ende dieses Tons.
You strengthen conspiracy theories about Jewish people by policing speech in that particular kind of way. My view is that if we believe that the horrible events of the Holocaust were a crime against humanity, we should have the confidence to be able to argue that out against people who are opposed to that. And therefore, I think that the experience of the last 20, 30, 40 years show you that free speech, whenever it's regulated, when you begin to make the slightest concessions towards censorship, always rewards those people who want to shut discussion down. And it leads directly to the wokest propaganda.
Und die sagen, sobald man free speech auch nur ein bisschen eindämmt, das heißt eben auch zum Beispiel Holocaust-Leugnung verbietet, dann öffnet sich quasi das Tor zur Vorhölle und die woke Propaganda breitet sich über das Land aus und entscheidet, was gesagt werden darf und was nicht. Um genau gegen diese Wokeness und Cancel Culture quasi durchzugreifen, müsse so eine Art Free Speech Absolutism eben gelten. Also die Idee, dass man wirklich alles immer und überall sagen sollen darf.
Man muss vielleicht einmal ein bisschen Kontext geben dafür, wie Ungarn eigentlich gestaltet ist. Man kann ja natürlich sagen, ist irgendwie ein autoritär regiertes Land oder so. Wir waren ja vor 2 Jahren da und was man dort erlebt, ist ein Land, in dem eines ganz sicher unter Kontrolle ist, nämlich die Medien. 85% der Medien sind unter staatlicher Kontrolle. Und wir haben mit einem Experten gesprochen, der gesagt hat, naja, man kann eigentlich Orban als sowas wie einen modernen Autokraten verstehen. Natürlich marschiert er nicht mit Pferden auf und nicht mit Panzern. Der braucht eigentlich keine Gewalt, sondern es ist sowas wie eine Informationsautokratie und er ist sowas wie ein Spin-Dictator. Das finde ich einen ganz interessanten Begriff, nämlich jemand, der sozusagen immer fähig ist, darüber, dass ihm alle Medien gehören oder er Einfluss auf diese Medien hat, immer Kontrolle über das Narrativ zu haben. Und der Experte damals, Peter Behri, der hat zu uns gesagt, macht einen ganz einfachen Test, geht heute Abend ins Hotel und sucht mal auf YouTube ein Video für Kinder. Das haben wir gemacht. Und was bekommen wir? Werbung für Orban angezeigt, selbst bei diesen Kinderinhalten. Oder geht auf die meistbesuchte Seite, die jeder 10. Ungar liest und guckt euch die Nachrichten an. Und dann steht da sowas wie Pädophiler köpft Menschen auf der Brücke. Ja, das sind so Gruselnachrichten, die man hier nur wirklich aus Telegram-Kanälen eigentlich kennt. Da sind die sozusagen Teil von großen Nachrichtensystemen. Und deshalb wird halt Orban als Spin-Diktator bezeichnet, weil er im Grunde die ganzen Medien unter Kontrolle hat oder über Menschen unter Kontrolle bringt, die von ihm abhängen. Meistens funktioniert das so, Leute kriegen Staatsaufträge, dafür finanzieren sie Medien und berichten freundlich über ihn. Und finanziert vor allem also seinen Job. Die Minuten, die er auf diesem Panel sitzt, die werden bezahlt durch quasi russisches Öl und den ungarischen Staat, der, genau wie du sagst, die freie Presse de facto abgeschafft hat oder zumindest unter ganz, ganz starke Kontrolle gesetzt hat. Ist schon, it's a stretch, könnte man sagen.
Das Absurde oder das Perfide an diesem Spin-Dictatorship ist ja, dass dadurch tatsächlich eine gefühlte Wahrheit ja in der Bevölkerung entsteht. Wenn du dich die ganze Zeit als Problemlöser gerierst, der irgendwie mit einem Pinselstrich irgendwie Dinge einfach verändert und verbessert, der irgendwie auch immer wiederholt auf allen Kanälen, was gerade so schlimm ist, dann glauben die Leute das ja auch ein wenig. Das heißt, das Perfide daran ist, dass es quasi ein bisschen, da kommt jetzt ein Wort, was du sehr liebst, Patrick, subkutan quasi auch geschieht. Nämlich das geht literally unter die Haut. Das ist etwas, was so ein bisschen so die Luft ja auch ausmacht.
Bei Orban sieht man auch etwas, was wir später noch sehen werden, nämlich, dass natürlich er redet sehr, sehr viel über Gender und Vogue. Oder könnte man ja sagen, okay, das muss in Ungarn ja crazy sein, mit dem Vogueism und mit dem Gendern. Das ist natürlich nicht so. Es verdeckt ja vor allem, dass er diesen Kampf führt. Er führt diesen Kampf auf quasi als Schauspiel für seine Bevölkerung über seine Medien, um hinter diesem Schauspiel seine Leute reich zu machen. Wir haben damals, als wir in Budapest waren, einen Journalisten getroffen, der so ein Magazin herausgibt mit den 100 reichsten Ungarn. Und mit dem sind wir da so durchgegangen und dann hat er gesagt, ja, der war vor 15 Jahren nicht so reich, der war vor 15 Jahren nicht so reich und der und der und der. Und wo kommen die alle her? Das sind Orbans Schulfreunde, Orbans Studienfreunde, Orbans politische Gefährten. Also er führt sozusagen diesen Kampf auf, um dahinter zu verstecken, dass er einfach ein Netzwerk an Günstlingen und sich selbst reich macht. Wie dem auch sei. Genug Geld im ungarischen Staat, um Veranstaltungen in Deutschland zu organisieren. Und einer der anwesenden CDU-Politiker, CDU-Mitglieder war Lukas Hohnemann. Der ist Vorsitzender des RCDS, also der Hochschulgruppe der Union. Und er sitzt auf diesem Panel, wo der Fürdi sagt, man muss doch wohl den Holocaust noch leugnen dürfen, als Free Speech-Absolutist, und fühlt sich spürbar unwohl, muss man dazu sagen, auf diesem Panel. Und er sagt, aber in dieser Runde gibt er die Begründung, warum er trotzdem da ist auf dieser Veranstaltung, warum ihn das interessiert.
I know we are the conservatives, but the problem is that especially some younger people who are not as well educated, who are the working class, you could say, they are more tending to be right-wing, very right-wing, to extremist, because they just see migration.
Lukas Hohnemann auf diesem Panel wirkt ein wenig lost und er sagt da ein paar Dinge, die doch sehr erstaunlich sind, finde ich. Er beginnt zu sagen, dass sie ja quasi unter Konservativen sind. Also er identifiziert die Gruppe als Konservative. Aber das Problem sei, dass junge Leute, die nicht so wohl erzogen seien, also zum Beispiel die Arbeiterklasse, so nennt er sie konkret, the working class, dass sie mehr Richtung rechtspopulistische Politik tendieren oder sehr rechtspopulistische Politik, wie er sagt, to extremists, weil sie Migration als ein Problem sehen. Also als ein Problem, das auch Konservative, zumindest hier in Deutschland, selber auch auf die politische Agenda ja auch bringen, haben wir in den letzten Wochen auch beobachtet. Also er schiebt das irgendwie so in Richtung dieser nicht wohlerzogenen, dieser nicht gut erzogenen Leute oder die, die keine gute Bildung genossen haben, sagen wir es mal so. Und er sagt, dass die quasi ein Problem damit haben, dass sie auf dem Weg zur Arbeit, im Nachtclub, irgendwie abends an der Bar, wenn sie ein Bier trinken, eben diese ganzen Leute sehen, die da irgendwie nicht dazugehören und die da angeblich nur Probleme machen. Das ist das, was Lukas Rodemann da auf diesem Panel sagt. Sichtlich, also auch sichtlich unwohl, muss man auch sagen, weil ich glaube, du bist ja in diesem Panel von so Leuten, die stramm rechts sind. Und du willst denen sagen, und dann sagst du denen, naja, die jungen Leute, das ist ein Problem, dass sie Richtung stramm rechts gehen. Und deswegen müssen wir denen eine Alternative anbieten.
Man merkt ihm so ein bisschen an, was man häufig in der CDU vorfindet, nämlich Angst. Angst, dass in der Zukunft Wählerinnen, dass sie in der Zukunft noch mehr WählerInnen an die AfD verlieren. Und die Konferenz sagt, guck mal, ist doch ganz einfach. Hier ist Ungarn, das ist ein Vorbild. Ihr könnt das einfach so machen. Mega erfolgreich, wir haben mit 2/3 Mehrheiten. Und außerdem gehören auch die ganzen Medien uns. Und da kann man ja mal fragen, ist das wirklich so ein schlaues Vorbild für eine große demokratische Partei? Und das haben wir den Veranstalter gefragt, selbst CSU-Mitglied.
Naja, es geht, Ungarn ist dahingehend ein Vorbild, dass man es geschafft hat, zum einen ein Ökosystem aufzubauen und zum anderen mit seinen Denkansätzen, also einfach strukturell ist es einfach ein Vorbild, wenn man sagt, wie entwickelt man ein in sich geschlossenes System, das funktioniert, das neue Akteure hervorbringt, die auch sich selbst reformieren können. Wie schafft man es, international Strahlkraft und Anziehungskraft zu haben? Wie schafft man es, international Netzwerke zu bedienen? Wie schafft man es, für externe Akteure interessant zu sein? Ich glaube, das haben die Ungarn extrem gut gemacht, mit zum einen sehr guter Netzwerkarbeit und einem gewissen Maß an Charme und vielleicht auch den notwendigen Mitteln, die man dafür einfach aufwenden muss. Natürlich, also Ungarn ist sicherlich deutlich autoritärer und vielleicht eher mit einem Bayern der 80er Jahre zu vergleichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es unter Franz Josef Strauß jetzt nicht so viel anders war. Ich habe da auch sehr lange jetzt, wie soll ich sagen, ich habe das...
In Bayern und allzu mal nicht in den 80er Jahren. Mein Geschichtswissen würde mir aber sagen, dass freie Presse es sogar im Bayern des Franz Josef Strauß gab.
Absolut. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es in Ungarn keine freie Presse gibt. Also das, wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie die Defizite, die es in Ungarn sicherlich in Teilen gibt, die aus einer deutschen Perspektive da sind, schönreden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es in Ungarn sozusagen so schlimm um die Ungarn bestellt ist, wie man das hier in Deutschland immer wahrnimmt.
Also ich habe auch Leute in Ungarn getroffen, die das schlimm wahrnehmen, die das Regime kritisieren und danach über Wochen in den National News durch den Kakao gezogen werden. Aber das ist vielleicht ein anderer Brief.
Also Armin Petschner-Multari, den wir gerade gehört haben, findet Ungarn nicht so schlimm. Er mag zwar nicht mit allem übereinstimmen, aber das meiste findet er ja schon irgendwie ganz gut. Und er findet grundsätzlich, man muss offener sein gegenüber anderen Strömungen in der Welt, denn die konservativen, autoritären Kräfte werden immer stärker und er versucht einfach nur Gemeinsamkeiten zu finden. Das klingt ja erstmal sehr harmlos.
Ich kann nur immer sagen, die Leute, mit denen ich im persönlichen Kontakt stehe, und das gilt sowohl für Republikaner als auch für die Fidesz, als auch für Leute von der Forza oder von mir aus auch von den Fratelli oder so, das sind keine durchgeknallten Rechtsradikalen mit Schaum vorm Mund. Das sind in der Regel relativ vernünftige Leute, die sagen vielleicht ein-, zweimal was auf einer offenen Bühne, was wir vielleicht in dieser Form so nicht sagen würden. Aber dann gibt's eben drei andere Punkte, wo man wieder zusammen findet und was man übereinstimmt. Und ich möchte nicht den Fehler machen wie die Konrad-Adenauer-Stiftung oder dergleichen. Ich bin Netzwerker vom Wesen her so. Ich bin Happiness-Concierge der Mitte-Rechts-Bubble, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dass ich schon an vorauseilen Gehorsam sage, oh, mit dem darf ich mich nicht treffen. Die Frage, mache ich mich mit den Leuten gemein dadurch? Weiß ich nicht.
Keschau, wie schön findest du den Begriff Happiness-Concierge der Mittelrechtsbubble?
Ja, und das ist natürlich eine wilde Verniedlichung, finde ich, von dem, was er da tut oder was auch so eine Konferenz irgendwie auch versucht zu tun. Es ist ja auch bezeichnend, dass er sehr häufig das Wort relativ benutzt. Also irgendwie sagt, wie das sind relativ vernünftige Leute, die ab und zu rutscht denen da mal was aus auf öffentlicher Bühne. Das soll natürlich nicht sein, aber passiert halt. Aber so sind sie eigentlich gar nicht. Das sind nicht Rechtsradikale mit Schaum vom Mund, aber das ist ja auch nicht der Punkt. Das ist auch nicht das, was worum es hier geht, dass das irgendwie solche sind, die mit dem Schaum vom Mund durch die Gegend laufen und Nazi-Parolen schreien, sondern dass das eben quasi so schleichend ja auch passiert, wie wir besprochen haben.
Und dass es ja auch nicht um ein paar Oppositionelle geht, sondern um jemanden, der seit 15 Jahren in Ungarn regiert, von dem er das Geld für diese Konferenz bekommt. Das haben wir jetzt schon 3-4 Mal gesagt, aber ist vielleicht nicht ganz unwichtig, im Grunde russisches Ölgeld ist. Und von einem Regime, das von den meisten Politikwissenschaftlern als Autokratie bezeichnet wird und die ja auch politisch ganz woanders steht als die CDU, deren Mitglied er ist oder CSU-Mitglied oder für die er auch arbeitet. Diese Partei, nämlich Orbáns Partei, wurde aus der Fraktion mit der CDU ausgeschlossen im Europaparlament. Und jetzt durch die Hintertür lobbyieren sie sich wieder rein und Armin Pecsa-Mulhtari sagt, ja gut, dann, wenn ihr mir Geld dafür gebt, dann helfe ich euch. Und ist doch alles halb so schlimm. Muss man alles mal zusammendenken. Er ist aber nicht der Einzige, oder beziehungsweise Ungarn und das MCC sind nicht die Einzigen, die bei diesen Konferenzen ihre Finger mit im Spiel haben. Denn nach der Konferenz, nach dieser Transatlantic Partnership in a New Era Partnership im Oktober, gab es für die vielleicht verkaterten Konferenzteilnehmer ein kleines Frühstück am nächsten Tag. Man sieht ganz oben, wer es organisiert hat. Es ist wieder das Danube-Institut dabei, aus Budapest, Ungarn, direkt mit Orbán verbunden. Und diesmal auch die Heritage Foundation. Es findet natürlich alles im Einstein unter Linden statt in Berlin, also der Ort, an dem so Lobbygruppen, aber auch viele Journalistinnen und PolitikerInnen sich treffen. Und Keschrau, die Heritage Foundation, bei mir läutet so ein bisschen was. Vorm Trump oder im Wahlkampf war das ein großes, großes Thema in den USA und dadurch auch in Deutschland. Was steckt nochmal genau dahinter?
Also hinter der Heritage Foundation, das können wir gleich Stück für Stück mal auseinanderdröseln. Steckt diese Project 2025 beispielsweise auch, über die wir viel gehört haben. Also deren Aufgabe ist schon so ein bisschen dieses Long Game, dass man relativ lange Pläne darüber spielt, wie man in dieses System, in dieses demokratische System sich quasi reinbeißt und dieses System von Grund auf verändert Richtung die eigenen Ansichten. Und dieses Project 2025 ist halt eben so eine relativ große Aufregung gewesen im letzten Wahlkampf. Und zwar so aufregend, wie offenbar die AfD für die europäischen Rechten aufregend gewesen ist. Nämlich so aufregend, dass Trump sich dann davon distanziert hat. Weil das, was Project 2025 fordert, ist ziemlich krass, ist ziemlich grundlegend. Es geht um den Umbau der Bundesbehörden. Wir können gleich mal einen Check machen, wie viel davon quasi jetzt schon in Angriff genommen wird, jetzt wo Trump tatsächlich Präsident geworden ist.
Also Trump hat sich distanziert, weil it's not a good look, sieht nicht gut aus, vor der Wahl. Und nach der Wahl hat er das Programm quasi mehr oder weniger umgesetzt, kann man sagen.
Mehr oder weniger, das kann man sich ja anschauen. Es geht um den Umbau der Bundesbehörden. Das passiert jetzt gerade, also mit Elon Musk an sehr entscheidender Stelle, der das irgendwie auch nach vorne treibt, mit Donald Trump, der seine Dekrete da unterschrieben hat am allerersten Tag, der irgendwie auch versucht, irgendwelche Ministerien und so weiter aufzulösen. Es geht um eine politische Agenda, soziale Themen setzen. LGBTQI zum Beispiel ist ja so ein großes Ding. Da hat er auch schon eine Exekutivmaßnahme irgendwie ergriffen. Der hat das jetzt gerade so gefeiert, dass jetzt wieder endlich der Frauensport sicher ist, weil keine Männer in Anführungszeichen an diesem Frauensport teilnehmen können. Es geht um Umwelt, also um den Abbau von Umweltvorschriften. Das hat er auch nach vorne getrieben. Es geht um die Stärkung, das ist ganz wichtig, eben der Exekutivgewalt, also die Erhöhung der Kontrolle des Präsidenten über unabhängige Behörden wie die FTC, das ist die Federal Trade Commission, und das Justizministerium beispielsweise auch. Also Kritiker warnen eben davor, dass diese Umsetzung von Project 2025 die Gewaltenteilung untergräbt, also die Bürgerrechte einschränkt und die Demokratie in den USA ganz reell eben gefährden könnte.
Die Heritage Foundation, auch getragen von einigen schwerreichen US-Amerikanern und schwerreichen Unternehmen. Ist uns übrigens schon mal untergekommen, ist mir gerade eingefallen, nämlich finanziert haben die auch Naomi Seibt, die AfD-Influencerin aus der ersten Folge von vor ein paar Wochen. Okay, also Donald Trump, waren die eigentlich zu radikal, weil sieht nicht gut aus im Wahlkampf. Jetzt hat er sogar deren Chef ins oder den Architekten dieses Papers zum Minister gemacht, Russell Vought. Also alles sehr, sehr eng verbunden. Und man fragt sich ja schon ein bisschen, was machen die eigentlich bei dieser Veranstaltung und warum richten die dann Frühstück aus? Und auch das haben wir Armin Petschner-Multari gefragt, was diese Heritage Foundation, die, ich glaube, man kann das schon sagen, sowas wie ein Staatsstreich seit Jahren vorhat, mitfinanziert, mitorganisiert oder zumindest die krasse Zusammenstreichen von Staatlichkeit und Verwaltung, was so konservative Werte sind. Also, was machen die eigentlich bei so einer Veranstaltung?
Also verstehen Sie, ich glaube, der klassische Christdemokratie wird sich neu erfinden müssen. So. Und das ist bei allen Mitte-Rechtsparteien und Akteuren so. Schauen Sie sich an, wo die Wähler herkommen für rechtspopulistische und rechte Parteien. Schauen Sie sich, wer die Grünen wählt an. Da werden wir uns neue Gedanken machen. Ich kann über die Heritage Foundation wirklich kein schlechtes Wort verlieren und auch über Project 2025 in dieser Form nicht. Also nur, dass in Deutschland irgendwas unbeliebt ist, ist für mich kein Maßstab, ob ich mich daran ausrichte oder nicht. Ich tue ja das, was ich inhaltlich für richtig halte. Ich bin ja ideologisch getrieben. Bin ein durch und durch ideologisch getriebener Mensch. Können mich auch Idealisten nennen, wenn Sie es so wollen. Aber ich halte das, was Project 2025 macht, schon für wegweisend.
Schon interessant, wenn man eine Veranstaltung macht mit der Motivation zu sagen, wir wollen die CDU retten, weil die Jugend ist ja so rechts. Wir wollen beliebte Politik machen. Und wenn man dann sagt, oh, aber so beliebt ist das ja gar nicht, was ihr da vorhabt. Aber das ist ja nur das, vielleicht nur das, was euch ungarische und amerikanische Lobbyisten ins Ohr geflüstert haben. Dann sagen, ja gut, aber es geht auch nicht um Beliebtheit. Ich bin ja Ideologe, ich will das ja so. Ist irgendwie.
Also die Formulierung war ja auch bezeichnend, dass er gesagt hat, dass sie sich neu erfinden werden müssen. Das heißt für mich natürlich, dass sie sich quasi dieser neuen, Achtung, jetzt benutze ich ein Wort, was die sonst benutzen, dieser neuen Meinungsdiktatur beugen müssen. Also die müssen quasi sich neu erfinden, auch wenn die Situation hier in Deutschland eigentlich anders aussieht. Das ist ja das, was er da sagt. Das, was du gerade auch gesagt hast, nämlich, dass sie sich das, was sie da hineingeflüstert bekommen, dass das umgesetzt werden müsste, wenn sie eben nicht die Macht verlieren wollen Richtung weiter rechts.
Es gibt also ganz offensichtlich so einen Konflikt, einen Kampf von autoritären und demokratischen Kräften und die Autoritären versuchen sich natürlich irgendwie auch in demokratische Organisationen wie die CDU reinzubegeben, Krawall zu machen, Kräfte zu gewinnen. Und es gibt Leute, die dafür ganz offensichtlich offen sind, auch in der CDU oder vielleicht gerade in der CDU, deswegen lobbyiert das MCC und deswegen lobbyiert Ungarn ja quasi dort und auch das MAGA-Movement. Zum Beispiel Dr. Saskia Ludwig, die sitzt gerade im Landtag für die CDU in Brandenburg, kommt auch aus Brandenburg und kandidiert für den Bundestag, da saß sie auch schon mal drin, aber kandidiert für den nächsten Bundestag, für die Bundestagswahl. Und nicht nur deshalb ist diese Bundestagswahl für sie wichtig, sondern weil sie die Daumen drückt für eine ganz besondere politische Mehrheit.
Also ich bin überhaupt kein Fan von irgendeiner Brandmauer. Diese Brandmauer nutzt genau zwei. Zum einen die AfD, die dadurch stärker wird, aber zum anderen natürlich dem linken Lager. Wenn über 50% Mitte rechts wählen, dann muss es auch eine Mitte-Rechts-Regierung geben für die Bürger. Nur damit kriegt man das eingehegt und unser Land kriegt man damit auch wieder auf Kurs. Ob das nach dem 23. Februar der Fall sein wird, bleibt spannend.
Da sagt sie einfach, die Saskia Ludwig, ganz entspannt, sagt sie, wir als CDU müssen mit der AfD eine in Teilen rechtsextremen Partei regieren. Und nicht nur wir müssen, weil der Wählerwille das will, was ja auch ein eigenartiges Argument ist, der Wählerwille will ja ganz schön viel, sondern wir müssen das auch tun, um das Land wieder auf Kurs zu bringen. Und das ist 1:1 Orbán-Sprech. Auch übrigens, Ludwig hat eine Verbindung nach Ungarn, eine kleine, die trat nämlich auch schon mal im MCC-Podcast auf und sagt sie so ganz nebenbei, ja gut, dann machen wir halt, Wählerwille will das, machen wir halt Koalition mit der AfD. Was ist los?
Das ist natürlich eine totale Kapitulation vor dem, wie in einer Demokratie Wahlkampf auch funktioniert. Also du kämpfst um die Stimmen der WählerInnen. Was die sagt ist, lass uns die aufgeben, die für die AfD wählen. Um die müssen wir nicht kämpfen, haben wir ja verloren. Also lass uns mit der AfD zusammenarbeiten, weil dann müssen wir uns ja die Mühe nicht machen und diese Stimmen abholen. Was sie damit auch natürlich sagt, ist, die AfD hat ja erstmal mit ihren Positionen ja recht, ist ja super und wir haken uns da irgendwie einfach dran.
Das ist auch ein merkwürdiges Verständnis von Wählerwille, weil nur weil 21, vielleicht sind es am Ende sogar 25% der WählerInnen die AfD wählen, heißt es ja nicht, man muss mit denen koalieren. Das ist eine Partei, die diesen Staat, so wie er ist, abschaffen will, zerstören will. Eine Partei, die erwiesenermaßen in großen Teilen rechtsextrem ist, die sich von ausländischen Mächten finanzieren lässt und so weiter. Und nur weil 20% mit der Politik machen wollen, heißt ja nicht, dass du mit denen koalieren musst. Ja, ein völlig irrwitziges Verhältnis zum sogenannten Wählerwillen. Und dann so ganz entspannt zu sagen, ja, nur das bringt unser Land vorwärts, ist natürlich 1:1 Orban-Sprech einfach.
Ist natürlich einfach fatal und untergräbt natürlich ihre eigene Arbeit, ihre eigene Partei und das, was für sie in der Zukunft auf dem Spiel steht.
Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, vor allem für die CDU steht eine ganze Menge auf dem Spiel. Man muss aber auch dazu sagen, und da kommen wir auf eine Person zurück, die wir ganz am Anfang schon gezeigt haben, es gibt auch von den Leuten, die dort waren, von der CDU, durchaus Kritik an der Veranstaltung. Wir haben mit Lukas Hohnemann gesprochen, wir haben ihn ganz am Anfang schon mal gehört, Vorsitzender der RCDS, also der Studentenunion quasi. Und der hat was ganz Interessantes ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt.
Du warst ja auf dieser Konferenz, die Transatlantic Partnership in a New Era Conference, ist glaube ich der ganze Titel.
Darf ich gleich antworten? Weil diese Konferenz, also ich würde da auch nicht nochmal hingehen. Ich habe dann auch aus der Richtung, also sage ich mal von so ein paar Partnerorganisationen, die wollten dann nochmal irgendwie mit mir oder mit dem RCDS zusammenarbeiten. Das habe ich aber bis jetzt vehement abgelehnt. Wurde danach natürlich auch mal nach Ungarn eingeladen. Auch das habe ich nicht mitgemacht. Ich fand das sehr ein bisschen unglücklich.
Also Lukas Hohnemann fühlt sich da nicht so wohl, sagt aber auch, ich bekomme immer wieder auch Anrufe aus Ungarn, die irgendwie wollen, dass ich da aktiv werde. Und darum ging es ja auch in dieser Noise-Folge. Was will Ungarn da? Wir haben versucht, das irgendwie zu verstehen, versuchen, ihr Politikmodell zu exportieren, ihr autoritäres Modell, ihr Modell, wie man Medien kontrolliert, die Gerichte kontrolliert, das Ganze sozusagen verdeckt durch so eine Anti-Vogue-Politik, die Kulturkampf ist. Und dahinter versucht man sozusagen, den Staat umzubauen. Und offensichtlich finden sie eben auch viele Freundinnen und Freunde einer solchen Politik, auch in der CDU. Und das ist eine reale Gefahr, auch für diese Partei. Allzumal Peter Kreisler, der für uns auf der Konferenz war, in den Tischgesprächen auch führende Veranstalter dieser Konferenz gesprochen hat, die gesagt haben, ja gut, also jetzt, wir versuchen es nochmal mit der CDU, aber unser eigentliches Ziel ist eine Zusammenarbeit mit der AfD. Und genau das haben die gleichen Akteure wenige Jahre zuvor bei der CPEC in Budapest ja auch gemacht. Das heißt, die Arbeit mal mit denen und mal mit denen zusammen. Und sich dann diesen Leuten an den Hals zu werfen, die ganz offensichtlich nichts Gutes im Schilde führen, halte ich für einigermaßen suizidal.
Also was Lukas Hohnemann hier sagt, ist, für ihn heißt Konservatismus, Änderungen sollen langsam passieren, aber soll eben nicht die Zeit zurückgedreht werden. Er meinte auch, dass der Einfluss auf die CDU von dieser Seite da eher gering ist. Und er hat zwar mal ein paar Anrufe bekommen und eine Einladung aus Ungarn, haben wir vorhin gehört, aber das war es auch schon. Er hört diese Rufe nach mehr Autoritismus nicht. Die CDU ist ja eben sehr weit davon entfernt, jetzt die Kettensäge an die Gerichte anzulegen. Wir haben einen Experten zur CDU gefragt, wie er diese Entwicklungen sieht, nämlich Maximilian Terhalle. Er ist Professor an der Uni Potsdam und hat das für uns ein wenig eingeordnet.
Der Ansatz ist immer wieder dasselbe. Man versucht im konservativen Bereich mittels konservativer Themen wie traditionelles Familienverständnis etc. Das als Vehikel, als Mittel zum Zweck zu nutzen, um diejenigen, die das nicht durchschauen, für eine gewisse außenpolitische Agenda zu gewinnen, wenn man so will. Um zu zeigen, ihr lasst euch hier manipulieren in einer Form, die den Grundinteressen, unseren Grundinteressen widerspricht.
Ja, also Terhalle sagt, man muss das ganz genau beobachten und die CDU muss eben aufpassen, dass sie sich stark davon abgrenzt. Und er sagt aber auch, dass Friedrich Merz und von der Leyen da schon die richtigen Instinkte hätten. Und da bin ich schon so ein bisschen, habe ich schon ein paar Fragezeichen, weil wir haben in der letzten Ausgabe, das ist, klingt ein bisschen verniedlichend, aber wir haben in der letzten Ausgabe die Stromberghaftigkeit von Friedrich Merz irgendwie gesprochen. Und ich habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, Patrick, ich weiß, du glaubst das nicht, ich glaube das auch nicht, ich glaube nicht, dass Friedrich Merz jetzt jemand ist, der, ist kann, der ideell in die Richtung gehen möchte. Aber ich sorge mich darüber, dass er quasi sehr unelegant und strategisch auch nicht auf festem Boden sich da in eine Richtung stolpert, aus der er nicht wieder zurückkommen kann. Das ist ja auch gerade die große Sorge ja auch gewesen mit dieser Brandmauer, über die wir mal wieder gesprochen haben. Nämlich zu sagen, einmal, wenn die einmal weg ist, dann ist halt, steht halt das Tor so ein bisschen offen.
Und darüber wolltest du ein Tor zur Hölle sagen?
Ich wollte Tor zur Hölle, das habe ich aber zurückgezogen. das sage ich nicht nochmal. So, und da denke ich mir so, naja, ich hoffe, dass er da diese Kraft und diese Charakterstärke hat, da sich nicht von seiner Emotion, das haben wir auch sehr groß besprochen in der letzten Ausgabe, von seiner Emotionalität, von seiner auch vielleicht auch so ein bisschen Abwehrhaltung gegenüber alles, was links von ihm da passiert, die er, von der er sich irgendwie vielleicht auch persönlich irgendwie angegriffen fühlt, persönlich irgendwie zurückgewiesen fühlt, dass diese persönliche Zurückweisung übergreift in das, was er politisch machen sollte, um seine CDU zu retten.
Ich sage jetzt etwas sehr Eitles, Kerschrau. Ich gebe dir recht, das ist noch nicht das Eitle. Ich sage jetzt etwas sehr Eitles. Und zwar sollte Friedrich Merz sich diese Podcast-Folge anhören oder auch den Artikel von Korrektiv lesen, die auch auf dieser Veranstaltung waren. Verlinken wir euch in den Shownotes. Warum? Weil ich glaube, unbestritten, der hat ideologisch mit diesen Leuten wirklich nichts gemein. Der will nicht, dass Deutschland funktioniert wie Ungarn. Der will auch nicht, dass Deutschland funktioniert wie die USA unter Trump. Aber er unterschätzt vielleicht die Kräfte, die an dieser Partei ziehen und die Geld da reinstecken, wie die ungarischen Institute, die Veranstaltungen hier machen, um CDU-Mitglieder zu gewinnen für eine sehr autoritäre Politik. Und das kombiniert, also dieses Ziehen an der Partei kombiniert mit seiner strategischen, mit seinem strategischen Wankelmut, das ist eine ziemlich gefährliche Mischung. Also sollte er sich gewahr sein der Kräfte, die da an seiner Partei ziehen und auch vor allem dem Impuls widerstehen, den Trump zu geben, der mit Executive Order versucht, irgendwie disruptiv zu sein und so zu tun, als würde er irgendwie durchregieren und so ein geiler, durchgreifender König zu sein. Das gibt das deutsche Verfassungsrecht nicht her. Das ist auch keine Lösung, weil auch hinter Trump steht ja in Wahrheit gar keine Lösung hinter all diesen Executive Orders. Und einfach das machen, was ein guter Bundeskanzler macht, nämlich demokratische Politik, die irgendwie diesem Land nutzt, was immer das im Detail auch heißen mag.
Ja, und wir sind ja jetzt auch, deswegen machen wir diese Episode jetzt auch so kurz von der Bundestagswahl, wir sind nämlich überall auf der Welt an dem Punkt, dass dass Politik, dass rechte Politik versucht, demokratische, unsere mühselig demokratischen Systeme im Grunde genommen zu eigen zu machen, sie auszunutzen, auszuhöhlen und quasi demokratisch rechte Politik zu machen. Das ist ein weirdes Paradox, aber das funktioniert. Man sieht das zum Beispiel in den USA, wo Donald Trump das macht, was wir auch in der letzten oder vor zwei Episoden auch gesagt haben, nämlich er macht Populismus, weil Populismus einfacher ist als Demokratie. Demokratie bedeutet, der muss irgendwelche Wege gehen, die kompliziert sind. Er muss Anträge schreiben, er muss Debatten führen. Demokratie ist schwer und Donald Trump hat keinen Bock auf schwer. Er möchte einfach und er möchte da als König quasi auftreten, seine Dekrete unterschreiben und alles verändert sich. Und was damit auch passiert, das sehen wir in den USA ja gerade, dadurch, dass da so viel passiert. Jeden Tag kommt irgendwie eine neue Nachricht von, was hat er jetzt gerade schon wieder gemacht, was hat er wieder unterschrieben. Nämlich das, was du vorhin schon gesagt hast, Patrick, nämlich, dass er wie so eine Art Spin-Diktator da eine Welt scheinbar malt, die es so noch gar nicht gibt. Also unabhängig davon, ob seine Dekrete Erfolg haben oder nicht, viele davon werden ja an Bundesgerichten in den USA ja auch zurückgewiesen. Viele von denen, da sagen Richter auch, das geht nicht, das ist konstitutionell nicht richtig, das darf er überhaupt nicht machen. Also er wird da schon oft auch korrigiert. Also diese Gewaltenteilung in den USA, so kaputt sie ist, manchmal funktioniert sie auch noch. Also er ist noch nicht ganz der König, zu dem er sich da irgendwie als als Marketingmaßnahme fast schon irgendwie zeigt. Das ist ja nichts anderes als Marketing. Er tut ja gerade so, als würde er gerade, das wäre sein Land so. Also als würde er alles machen in diesem Land. Und es funktioniert halt so nicht. Also es geht, das kann er nicht machen. Er kann diese freien Entscheidungen darüber nicht treffen. Es gibt also es ist jetzt, die Hoffnung ist nicht verloren quasi. Es gibt Leute, die sich dagegen stellen. Aber wenn man so diese Zeichen sieht in den USA, finde ich, ist es auch wichtig, in Deutschland beispielsweise, sich diese demokratischen Systeme, das ist auch mühselig, mal ganz genauer anzugucken und sagen, was müssen wir eigentlich tun, um unsere Demokratie zu schützen? Was müssen wir eigentlich tun, dass das eben nicht so einfach passieren kann? Wie können wir sie noch weiter festigen? Das heißt für mich auch, für die Demokratie kämpfen. Dass man eben schaut, wie kann ich das, was da jetzt gerade mit so einem Schnellzug quasi auf uns zurast, wie kann ich das auf demokratischem Wege verhindern? Und da wünsche ich mir von Demokratinnen einfach mehr Mut, sich dieses System anzugucken und einfach abzusichern. Und damit das eben nicht so einfach passieren kann, dass man möglichst viele Stolpersteine quasi legt auf dem Weg dahin, auf dem Weg zur Normalisierung von rechter Politik. Und da ist quasi, Patrick, du kannst das ja auch bestätigen, du warst ja mal in den USA auch im Facebook Hauptgebäude, sage ich mal, auf dem Facebook Campus. Und die Facebook-Regel von früher, das ist sie heute wahrscheinlich nicht mehr so ganz. Move fast and break things. Das heißt, so hat soziale Medien, also haben soziale Medien, die Unternehmen der sozialen Medien, so Facebook und so weiter, funktioniert, nämlich gesagt, wir sind schnell und im Zweifel brechen wir Regeln, ist egal.
Und danach kehren wir die Scherben zusammen.
Kann danach. Ja. Irgendjemand kehrt das schon zusammen, vielleicht sind wir es, vielleicht sind wir es nicht. Das heißt, sie überfordern das System. Sie überfordern das System mit Dingen, die neu sind für das System, wo das System gar nicht hinterherkommt, weil Demokratie einfach ultra lahm einfach ist. So. Und es passiert gerade in den USA auch, dass sie gerade maximal überfordert davon sind. Donald Trump macht das ganz anders als vor 8 Jahren. Der tritt viel aggressiver auf gerade und ist viel präsenter. Und die Demokraten wissen gerade gar nicht, was da gerade mit ihnen geschieht. Und da muss man eben aufpassen, dass man sich von dieser Systemüberlastung eben nicht wegfegen lässt.
Und dass man vielleicht auch als deutsche Politiker sieht, ob das wirklich erfolgreich ist. Erfolgreich überhaupt im Sinne Trumps ist völlig unausgemacht. Du hast gesagt, es ist ja auch eine Chimäre, es ist ja auch ist ein bisschen so ein Scheinriese. Ne? Wenn ich den ganzen Tag 10 Dinge verkünde, die ich jetzt gemacht habe, so ein bisschen so wie im Haushalt, ich verkünde die ganze Zeit 10 Dinge, dann wirkt das so, als wäre ich wahnsinnig aktiv, aber in Wahrheit habe ich überhaupt nicht geputzt. Und es wird ein paar Tage dauern, bis die anderen vielleicht dahinter kommen, die in der Wohnung wohnen. War jetzt eine ziemlich schräge Metapher, würde ich sagen. Aber ne, es versucht sozusagen die ganze Zeit Aktivität vorzugaukeln. Ein Gesetz nach dem anderen, eine Executive Order. Vielleicht hat die aber auch gar keinen Erfolg. Und alle anderen sind so ein bisschen in Schockstarre. Und ich würde erwarten von konservativen PolitikerInnen, auch in Deutschland, da mal ruhig durch die Hose zu atmen und sich das ganz genau anzugucken und sich nicht in diesen Chor der, guck mal, wie krass der das alles macht, einzureihen, sondern mal abzuwarten und zu gucken, ob das überhaupt in seinem Sinne Erfolg haben wird. Denn das ist ja überhaupt nicht ausgemacht. Auch in den USA wird der Widerstand durch die Institutionen, aber auch durch die Zivilgesellschaft größer. Auch in Ungarn, wo Viktor Orban 15 Jahre lang an der perfekten, modernen 21. Jahrhundert-Diktatur gearbeitet hat, ist in den Umfragen plötzlich eine neue Partei, die stärker ist als die Fidesz. Also nichts ist für immer, auch der krasse Rechtsruck nicht. Und ob man sich jetzt als CDU an so eine alte Orban-Partei oder so einen sehr alten Trump anbiedern will, das sollten Sie vielleicht nochmal ein bisschen besser überlegen.
Es gibt Hoffnung, Patrick. Es ist nicht alles verloren.
Das ist das Wichtigste.
So, Patrick, willst du uns verabschieden?
Ich möchte vorher noch, wir haben es in der Sendung schon gemacht, wir verlinken euch eine alte Folge zu Ungarn in den Shownotes und wir verlinken euch einen Artikel von unseren Kolleginnen von Korrektiv. Die waren nämlich auch auf der Veranstaltung. Da könnt ihr das nochmal nachlesen, wie genau das mit dem MCC und diesen ganzen Instituten ist und was die eigentlich von der deutschen CDU wollen. Verlinken wir euch in den Shownotes.
Euch.
Keschrau, deine Aufgabe ist jetzt, die Credits vorzulesen. Ich bin übrigens stolz auf dich. Du hast nicht gespuckt.
Ich habe nicht gespuckt? Warum sollte ich spucken?
Na, wegen deiner Magenverstimmung.
Achso, nee, heute, jetzt noch nicht gesprochen. Was weiß ich, was passiert, wenn wir einmal den Laptop hier zuknallen. Also, offensichtlich sind die Hosts, Producer und Redaktion, Serafin Dinges, Redaktionsassistenz, Talita Salis. Zusätzliche Recherche haben wir auch gehört. Peter Kreisler, liebe Grüße. Musik von Benjamin Drees, Mastering Yannick Werner, Schnitt Simon Zanger, Georg Schmidtmann, Distribution Insa Grüning, Covergestaltung von Max Kuwerz und Ram Studio. Und die ausführenden Produzenten, das sind Patrick und ich. Und wir sehen uns nächste Woche.
Bis dahin.